Ihr lieben Geschwister, ihr dürft gerne mit mir zusammen das Lukas-Evangelium aufschlagen und dort das 23. Kapitel. Und wir lesen ab Vers 7. Lukas 23, von Vers 7 an lesen wir. Der Herr Jesus wurde in der Nacht gefangen genommen im Garten Gethsemane. Und dann wurde er verhört und als schuldig befunden. Und er wurde zum Pilatus gebracht, der ihn weiter verhörte. Und als er hörte, dass er von Galiläa kam, der Herr Jesus Christus, da hat er ihn an den Herodes weiter verwiesen. Steht in Vers 6. Und das setzt im Grunde genommen unser Text ein. Lukas 23, ab Vers 6 bis Vers 12 lese ich uns vor. Als Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er hörte, dass er aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch selbst in Jerusalem war. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte. Und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Er legte ihm denn auch viele Fragen vor, aber er gab ihm keine Antwort. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes behandelte ihn, den Herrn Jesus, verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. An demselben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind gewesen. Ich bete jetzt noch mit uns und dann können wir die Fenster wieder schließen. O Herr, wir wollen dir dafür danken, dass wir Menschen uns betrachten dürfen, die unter dem Kreuz standen in gewisser Weise, weil du uns in deinem Wort von ihnen berichtest, so wie auch der Herodes hier vor uns steht. O Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, von ihm zu lernen, im Guten, dass wir selber es nicht wieder Herodes mache, dass wir aus seinen Fehlern, die er begangen hat, lernen. Ja, Herr, rede du zu uns und wirke du mitte unter uns. Wir sind ganz auf deine Gnade, auf dein Wirken angewiesen. O Herr, wir brauchen deine Hilfe zu hören, zu verstehen, aufzunehmen, ja auch Veränderung, Erneuerung, Heiligung, all diese Dinge, sie kommen von dir. Wir bitten dich darum, auch um Gnade recht reden zu können. Ja, wir wollen dir danken, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du in unserer Mitte bist, dass du große Freude hast, in deinem Haus zu sein, unter deinen Kindern zu wohnen und ihnen auch zu helfen und beizustehen. Wir danken dir dafür, Herr, und lobe dich und bete dich an. Amen.
Amen.
Ja, wir können die Fenster wieder schließen. Macht es ruhig. Menschen unter dem Kreuz betrachten. betrachten wir uns heute Morgen Menschen unter dem Kreuz. Und da blicken wir auf den Herodes. Es ist nun wirklich ganz interessant, die Familiengeschichte von dem Herodes, von der Familie Herodes auch sich zu betrachten. Es ist überaus verwirrend, möchte ich mal sagen, das auch so zu sehen, wie viele unterschiedliche Herodes es da gibt. Den Herodes den Großen, Herodes Antipas, das ist jetzt unser Herodes, der von 4 nach Christus bis 39 nach Christus auch dort in Galiläa sein Herrschaftsgebiet hatte. Und in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel haben wir dann einen Herodes Agrippa vor uns, der noch einmal ein anderer Herodes ist. Aber den wir uns heute Morgen anschauen, der wird uns sehr deutlich geschildert, dieser Herodes. Und wir wollen uns 3 Dinge etwas näher betrachten. Und das allererste, was wir uns bei ihm betrachten wollen und uns näher auch ansehen wollen, das finden wir in Vers 8 erwähnt von unserem Text, Lukas 23, Vers 8. Da steht Folgendes. Da heißt es, Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte. Wenn ich nur das lese und es einmal so stehen lasse, ohne weiteres zu lesen, ohne weiteres auch von ihm zu hören, dann könnte man ja fast den Eindruck bekommen, dass dieser Herodes ein rechter Christ war. Er freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon gerne längst gesehen. Und doch ist es ganz merkwürdig, dass er uns ja nicht in der Weise geschildert wird, dass er nun jemand war, der Jesus vertraute und der Jesus liebte und achtete. Er wird uns in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 27 als jemand geschildert, der Verantwortung trug für diese Kreuzigung und für den Tod des Herrn Jesus Christus. Also Apostelgeschichte 4, Vers 27 heißt es, ja wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Könnt ihr das verstehen? Da wird von jemand berichtet, er freute sich, als er Jesus erblickte und er hätte ihn schon längst gerne gesehen. Und am Ende muss man aber über ihn sagen, dass er sich gegen den Herrn Jesus gewandt hat. Das ist ja auch in unserem Text ganz deutlich zu sehen. Und Herodes behandelte ihn, den Herrn Jesus Christus, verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten. Also wie kommt es? Auf der einen Seite jemand, der sich freut an dem Herrn Jesus, also ihn zu sehen und gerne auch etwas von ihm wissen möchte, ihm ganz viele Fragen stellt und dann doch gar nicht ihm vertraut, gar nicht ihn liebt, gar nicht ihn achtet, sondern ihn ganz und gar ablehnt. Wenn ich das jetzt so sage, dann wird es ganz klar, dass seine Freude keine echte Freude war. Keine Freude, die wirklich sich an Jesus Christus als dem Erlöser und Heiland freuen konnte, sondern er sah in ihm nur einen Wundervollbringer. Jemand, der außerordentliche Schlagzeilen gemacht hatte zu dieser Zeit in Israel. Und von ihm wurde überall gesprochen und jetzt wollte er ihn auch einmal sehen und auch einmal mit ihm reden und ihm seine Frage stellen. Also er hatte ganz viel schon vorher über ihn gehört. Und zwar durch den Johannes, den Täufer. Wenn man nur ein klein wenig in den Evangelien uns umsehen, Markus Evangelium Kapitel 6, Vers 20, da lesen wir ja, dass dieser Johannes, der Täufer, von dem Herodes gefangen genommen wurde. Der Johannes hatte sich das angemaßt, die neue Ehe des König Herodes zu kritisieren und zu sagen, du bist ein Ehebrecher, was er wirklich auch war. Und nun steckt der Herodes ihn ins Gefängnis. Und dort im Gefängnis aber hat er ihn immer wieder aufgesucht. Da heißt es in Markus 6, Vers 20, Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Herodes, jemand, der sich freute, Jesus zu sehen, jemand, der gerne auch von Johannes dem Täufer eine Predigt gehört hat, jemand, der sogar bereit war, in einer gewissen Weise zu gehorchen und auf das zu hören, was er nun von Johannes dem Täufer gehört hatte. Das alles können wir über ihn sagen. Und trotzdem war er niemand, der zu Jesus Christus gehörte. Und da möchte ich uns mal so die Frage stellen, ganz persönlich jedem Einzelnen, der hier auch anwesend ist. Wo stehen wir? Wer sind wir? Vielleicht haben wir ja auch Freude, auf Jesus Christus zu hören, auf ihn zu schauen, so immer wieder mal in den Gottesdienst zu kommen und auch sein Wort mitzubekommen. Vielleicht sind wir sogar bis nur zu einer gewissen Weise, also bis zu einem bestimmten Maße bereit, auf ihn zu hören. So wie eben auch unser Herodes. Aber kennen wir ihn wirklich? Vertrauen wir ihm wirklich? Oder sind wir nicht am Ende unter Umständen wie der Herodes genauso in der Lage zu sagen, wenn es darauf ankommt, verlasse ich mich auf mein eigenes Urteil? Es ist ja ganz nett, was er zu sagen hat. Es ist schön, auch immer wieder mal etwas von ihm zu hören. Und ich höre gern ihn und sein Wort, wenn es mit mir redet. Aber am Ende vertraue ich mir selbst viel mehr, meinem Urteil. Könnte es sein, dass hier Leute sitzen, denen es genau so ergeht, die im Grunde genommen gar nie bisher richtig die Freude an dem Herrn Jesus Christus aber finden können und damit auch Schwierigkeiten habe. Nicht nur sich an ihm zu erfreuen, sondern wirklich auch ihm zu folgen und ihm zu gehorchen. Und da darf ich gleich unter Umständen noch die andere Gruppe mit hinzunehmen, die nun wirklich schon den Herrn Jesus Christus kenne. Und wie schwer ist es für uns alle, darf ich das mal ganz offen sagen, dass wir uns an dem Herrn Jesus nicht nur einmal erfreuen, wenn wir ihn durch seine Gnade kennenlernen durften und wiedergeboren werden konnten, sondern dauerhaft uns an ihm zu erfreuen. Dass unsere Freude keine oberflächliche Freude ist, sondern eine tiefe, innere, bleibende, fortwährende Freude an ihm. Wie kann das gelingen? Wie ist es überhaupt möglich, dass man zu solch einer Freude kommt und dass man in ihr, in dieser Freude an dem Herrn Jesus Christus, auch leben kann, weiter leben kann, weiter vorangehen kann? Diese Frage wollen wir uns anhand von dem Herodes auch hier stellen. Eine Antwort, und die ist überaus wichtig, und ich möchte, dass ihr sie alle ganz gut versteht. Eine Antwort, die müssen wir am Anfang grundsätzlich einmal geben. Und wir können dazu gerne mal im Jesaja aufschlagen, und zwar im 9. Kapitel, den 2. Vers möchte ich uns da gerne vorlesen. Wenn wir uns die Frage stellen, wie ist es überhaupt möglich, sich an dem Herrn Jesus Christus zu freuen, mit einer lebendigen Freude, wie ist es möglich, diese Freude aus sich zu erhalten, dann müssen wir ganz einfach sagen, es ist etwas, was Gott in unser Leben hineinlegt, und er bringt es in unser Leben hinein durch sein Wirken und durch sein Handeln an uns. Und das ist etwas, was mit dem Herrn Jesus Christus unmittelbar zu tun hat. Ich lese mal Vers 1, Kapitel 9 aus dem Jesaja mit vor. Da heißt es, das Volk, und da befinden wir uns jetzt in Galiläa, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Und dann heißt es, du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Du hast ihre Freude groß gemacht. Wisst ihr, mir sind diese Festzeiten, so möchte ich sie durchaus mal nennen, etwas ganz Liebenswertes, Ostern wie Weihnachten. Ich liebe beides sehr. Und ich sehe es als eine Gnade an, dass wir durch diese Zeit uns immer wieder an das Werk des Herrn Jesus Christus erinnern dürfen. An seine Geburt und aber auch an sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung und an seine Himmelfahrt. Und immer wieder möchte ich mir das vornehmen, dass ich ganz bewusst in dieser Zeit mich mit dem Herrn Jesus Christus beschäftige und seinem Werk. Und immer wieder stelle ich auch fest, dass es mir gar nicht so gut gelingt und dass es schwierig ist. Ich stelle persönlich fest, dass die Freude an dem Herrn eine Angelegenheit ist, die ich nicht in der Hand habe. Ich hätte sie gerne zu meiner freien Verfügung. Ich hätte sie gerne, so wie ich jetzt hier meine Pastille in meinem Anzugstäschle hier habe, die mich so ein bisschen erfrische, meinen Hals erfrische, so hätte ich sie gerne eigentlich bei mir in meiner Tasche, dass ich sie jederzeit herausnehmen könnte und mich dann also so auch erfreuen könnte. Und ich merke aber, dass das nicht der Fall ist. Ich stelle fest, dass es Der Herr selbst ist, der diese Freude in seiner Hand hält und dass ich ganz auf seine Hilfe angewiesen bin, um mich an ihm überhaupt freuen zu können. Ihr Kinder, die ihr hier sitzt, ihr werdet es in eurem Leben genau so erfahren. All die Hilfe, die ihr von den Eltern bekommt, all die gute Erziehung und Worte und Anleitung, sie sind eine große Unterstützung. Aber sie ganz allein sind nicht in der Lage, euch, den Herrn Jesus Christus, so begehrenswert zu machen und so liebevoll werden zu lassen, dass ihr euch an ihm freuen könnt. Da muss der Herr Jesus Christus an euren Herzen selber wirken. Er muss selber in eure Herzen kommen. Und das ist etwas, wo wir eben merken in unserem Leben als Christen. Wir sind eigentlich Menschen, wenn wir den Herrn Jesus Christus kennen, die gerne so richtig gut und beständig mit großem Eifer und Fleiß vorangehen wollen und die auch so ein Zeugnis sein wollen. Wir wünschen uns, dass diese Welt um uns herum bemerkt, wie schön es ist, mit Jesus Christus zu leben und ihn als Erlöser in unserem Leben auch zu haben. Und zugleich stellen wir aber fest, dass wir selber ganz arg damit zu kämpfen haben. Dass wir gar nicht so feststehen, wie wir gerne feststehen würden. Und das ist eine gute Hilfe, wenn das jemand mal begriffen hat. Es ist überaus schwierig, wenn man Christen trifft, die so selbstsicher sind, dass sie im Grunde sich gar nicht mehr erschüttern lassen. Es ist ihnen gar nicht bewusst, wie sehr sie auch abhängig sind davon, dass der Herr Jesus Christus ihnen immer wieder neu auch seine Freude schenkt und sie durch seine Gnade auch im Herzen bewegt und berührt. Das muss er wirklich tun. So steht es hier. Du hast das Volk vermehrt. Du hast seine Freude groß gemacht. Es ist wunderbar, wenn ihr morgen für euch mit der Bibel in den neuen Tag hineingeht. Es ist wunderbar, wenn ihr sie aufschlagt, morgens, mittags oder abends, wann immer ihr eure stille Zeit macht. Es ist etwas, wo schön ist, dass wir das tun dürfen. Aber wir wissen trotzdem, dass dies alleine gar nicht ausreicht. Und wir kennen diese stille Zeit, wo wir für uns die Bibel aufschlagen und wir sie lesen und sie scheint uns aber ganz stumpf zu sein, gar nicht lebendig. Als würden wir Worte lesen, die aus einer vergangenen Zeit zu uns sprechen und gar nicht mehr so richtig kräftig und lebendig sind. Das kann uns passieren. Und das passiert uns immer wieder. Und der Herr lässt es uns widerfahren, damit wir nicht zu selbstsicher werden und glauben, dass wir von uns aus alles in unserer Tasche haben. Es ist der Herr, der uns diese Freude schenken muss. Aber er will sie uns auch schenken. Also wenn wir jetzt heute Morgen den Herodes angucken, dessen Freude nur ganz oberflächliche Freude war und der ganz schnell auch dann dahin kommen konnte, den gleichen, an dem er sich vorher gefreut hat, nachher zu verurteilen. Dann wollen wir einmal das auf uns wirken lassen. Wie oft haben wir in der vergangenen Woche direkt oder indirekt den Herrn Jesus Christus verurteilt? Habe zu ihm gesagt vielleicht, oh, das ist schlecht und das ist nicht gut und mein Leben ist eines, was im Grunde genommen nicht so laufen sollte. Also so viele stille Kritik geschieht ja im Leben und im Herzen eines Christen. Wie komme ich jetzt aber dahin, diese Freude an ihm zu haben und wie kann sie weiter wachsen und lebendig in meinem eigenen Herzen sein? Wenn ihr auch daran Interesse habt, dann dürft ihr gerne damit auch anfangen, mit mir das Johannesevangelium aufzuschlagen. Da haben wir nämlich das Zeugnis von Johannes dem Täufer und seiner Freude. Und das ist ein wunderschönes Zeugnis und kann uns helfen, auch in unserem eigenen Leben zu wachsen, in dieser Freude, die von dem Herrn Jesus Christus kommt. Der Johannes, der Täufer, der hat einmal Folgendes gesagt. Johannes 3, Vers 29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Jesus Christus ist der Bräutigam und die Braut, das sind seine Kinder. Das ist seine Braut. Also der Freund des Bräutigams, das ist nun der Johannes, der Täufer selbst, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Und damit ist die Stimme des Herrn Jesus Christus selber gemeint. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Die Stimme des Herrn erfreut uns. Erfreut sie dich? Erfreut sie dich jetzt? Bist du da? Bist du wirklich da? Kannst du dich an Jesus Christus erfreuen? Oder ist es eher so, dass du von deiner Seite bekennen musst, oh, mir fallen die Augen zu. Ich kann es gar nicht. Ich bin dazu nicht in der Lage. Wisst ihr, da ist Freude. Und ein Kind Gottes, welches durch Gottes Gnade Vertrauen geschenkt bekommen hat in den Herrn Jesus Christus und sein Wort, erwartet dies von dem Wort Gottes. Da ist meine Freude. Die Stimme meines Herrn zu hören, freut mich. Und da ist immer wieder neue Freude für mich da. Das ist also ein Kind Gottes, wie es auch in der Bibel uns vorgestellt wird und wie wir es auch sein sollten. Und da darf sich jeder Einzelne nun selber auch daran messen. Ne? Kenne ich das überhaupt? Oder kenne ich es noch nicht? Man kann in einer christlichen Umgebung leben und groß werden, und kann eben ganz vieles auch tun, so ein bisschen höre auf den Herrn Jesus, sich an ihm freue und trotzdem noch gar nicht richtig wirklich wiedergeboren sein. Deswegen ist das so wichtig. Aber auch für alle, die wiedergeboren sind, dass wir uns das merken, es ist seine Stimme, die uns erfreut. Es ist er selbst, der uns erfreut. Wir haben ganz oft in dieser Welt nichts, was uns erfreuen kann. Ganz viel Schweres nur. Lasten, Mühe, Sorge, Ängste, Schmerzen. So vieles. Und es kommt manchmal auch also zusammen, als würde es alles miteinander nur darauf warten, jetzt loszubrechen und auf einmal sich auf einen zu legen, sodass man fast erschlagen ist. Und dann gibt es in diesem Leben und auch in meinem eigenen Herzen gar nichts mehr, woran ich mich freuen kann. Und da tut sich nun für den Christen, für das Kind Gottes, der Weg zur Freude auf. Und das weiß ein Christ auch. Jetzt gerade in dieser Situation darf ich meine Bibel lese. Und von daher bekomme ich wieder neu, wenn ich die Stimme meines guten Hirten höre, Freude. Johannes der Täufer hat es genauso erlebt. Oh, ich höre die Stimme des Bräutigams und ich bin hoch erfreut. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr in eurem Leben immer wieder auch durch Glaubensprüfungen geht und schwierige Zeiten erlebt. Diese Zeiten sind auf der einen Seite da und der Herr tu diese Zeit und diese Umstände in unser Leben auch hineinlege. Aber auf der anderen Seite legt er genauso auch diese Freude in unser Leben hinein durch seine Rede mit uns, dass wir sie in unserem Herzen haben können. Mitte in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir uns auch befinden. Aber ich will euch noch ein anderes Beispiel geben. Schaut, in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel haben wir die Geschichte von dem Finanzminister von Äthiopien, der Kämmerer, der also da nun auch mit Gottes Hilfe und durch den Philippus das Evangelium hören konnte und dann auch errettet wurde. Und da heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 39, als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Und dann heißt es über den Kämmerer, über den Finanzminister, denn er zog voll Freude seines Weges. Also wie ist das eigentlich möglich, wenn er nach Äthiopien zurückkommt? Da hat er nicht eine große lebendige Gemeinde, der er sich anschließen kann. Wahrscheinlich gibt es gar nicht viele andere Christen, ganz kleine Zahl nur. Wie kann es denn sein, dass er so mit Freude auf seinem Weg vorangeht, wenn dieser Weg so schwierig ist, der vor ihm liegt? Woher kommt diese Freude? Es ist in unserem Text, und ihr könnt ihn heute Nachmittag für euch gerne mal durchlesen, es ist dort erklärt, er bekommt erklärt, was Jesus Christus am Kreuz für ihn vollbracht hat. Das sind die Verse. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. Und nun trägt er das in seinem Herzen mit sich, was Jesus Christus am Kreuz für ihn vollbracht hat. Er hat meine Schuld auf sich genommen. Und das ist ihm nun, obwohl er noch gar nicht lange den Herrn Jesus Christus kennengelernt hat und wiedergeboren ist, so eine große Freude, dass er sie mitnimmt auf seinem Weg. Wenn wir uns heute Morgen die Frage stellen, wie ist es denn für mich möglich, dass ich nicht wie der Herodes heute jemand bin, der sich an Jesus freut, aber morgen doch meine ganz eigene Gedanken und Entschlüsse und Überlegungen habe und mir im Grunde genommen Jesus Christus und sein Wort vollkommen egal ist. Wenn wir uns überlegen, wie können wir als Menschen, die den Herrn Jesus Christus schon kennen und doch immer wieder angefochten sind, Freude zu haben am Christenleben, wie können wir da wachsen? Hier finden wir eine schöne Antwort. Wir können dadurch wachsen, indem das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus uns immer wieder auch vor Augen steht. Wir darauf schauen, uns daran erfreuen. Nun, ist das nicht ein Weg, wie man leben kann? Wie man leben kann auch und auf seinem Weg weiter vorangehen kann mit Freude, auch wenn dieser Weg ein schwieriger ist. Wie viel können wir an Freude für uns mitnehmen, dadurch, dass wir auf den Herrn Jesus blicken und seine Leiden, die er für uns gelitten hat, sein Zorn vom Vater, den er auf sich genommen hat, um unserer Sünde willen, wenn wir nur einmal versuchen, uns da hinzusetzen, und zu sagen, wie schön ist es, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und dass der Herr Jesus Christus bereit war, meine Verdorbenheit, meine Sünde, sie ans Kreuz zu nehmen und die Handschrift, die gegen mich spricht, auszulöschen. Indem, dass er sie gesühnt hat, diese Sünde, die Strafe auf sich genommen hat, damit ich Friede habe. Wenn ihr nicht lernt, mit Gottes Hilfe euch an dem Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus zu freuen, dann ist eure Freude eine, die sehr vergänglich ist. Und die nur immer dann möglich ist, wenn es euch gut geht, körperlich oder seelisch. Wenn schwierige Wege kommen, wenn ihr alt und schwach werdet, wenn ihr krank seid, wenn ihr in der Familie Probleme habt, am Arbeitsplatz Probleme habt und ihr habt es nicht mit Gottes Hilfe gelernt, sich an dem Herrn Jesus und seinem Werk zu erfreuen, dann wird euch die Puste ausgehen. Und ihr werdet vielleicht noch äußerlich versuchen, so ein bisschen mit Dynamik, eigener Anstrengung, lebendige Christen zu sein. Aber es geht nicht. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Festung. Wenn diese Freude nicht eine lebendige Freude ist, die immer wieder vom Wort Gottes und durch den Geist Gottes genährt und gestärkt wird und die sich entzündet letztendlich an Christus und seinem Werk, dann ist unsere Freude auch eine Freude, die ein ganz niedriges Niveau hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns da auch neu ermutigen lassen. Ich will aber noch ein anderes Beispiel bringen. Und dieses Beispiel ist nun eines, wo wir jemanden vor uns haben, der wirklich in einer ganz schlimmen Zeit lebt und der auch mit seinen Gebete zum Herrn gekommen ist und Gebete hat, dass der Herr doch eingreift, dass er sich erbarmt. Und der Herr hat ihm aber geantwortet, dass er im Grunde genommen jetzt eben dieses Gericht durchführen wird und eben diese Erfüllung der Verheißung noch etwas auf sich warten lässt. Und vielleicht wisst ihr ja schon, wen ich meine. Das ist der Habakuk, der uns am Ende von seinem Buch auch etwas zu erzählen hat über seine Art, wie er mit seinem Leben umging, welches ein schwieriges Leben war, wo er auch viele Gerichte Gottes erfahren musste. Und dann sagt er aber in Anbetracht all dieser Gerichte und dem, was er auch vom Herrn bekommen hat, als Antwort auf sein Gebet, Folgendes. Jetzt müsst ihr mal gut zuhören, da geht es auch um die Freude. Wie kann jemand sich freuen, der den Herrn liebt, aber in einer Zeit lebt, wo alles drunter und drüber geht, der Feind immer mehr regiert und herrscht und das Gericht Gottes immer stärker hereinbricht in die Welt? Er sagt Folgendes im Habakuk Kapitel 3, Vers 17: Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Also er weiß, dass im Grunde diese Zeit eine Gerichtszeit ist. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Und dann sagt er aber, ich aber will mich freuen in dem Herrn und jubeln über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft und er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf meinem Seiteninstrumenten. Das ist der Abschluss von diesem Lied. Der Umarmer, der Herzer, wie Luther es auch übersetzt hat, er erhält sich fest an seinem Herrn und an seinem Wort. Er hält sich fest an seinem Herrn und an seinem Wort. Und das hilft ihm, sich zu freuen. Ich aber will mich freuen in dem Herrn. Ich halte mich fest an dem Herrn und an seinem Wort. Nun, das ist für uns gerade in dieser Zeit etwas, was ich uns aufs Herz legen möchte. Wenn ihr am Ende eines Tages den Eindruck habt, es war wieder einmal ein ganz schwerer Tag und die schlechte Nachricht habe überwogen, die gute Nachricht sind ganz wenige gewesen, dann versucht einmal, es mit dem Habakuk genauso zu machen. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und jubeln über den Gott meines Heils. In der Psalme ist es einmal auch auf diese Weise beschrieben, sich an Gott zu erfreuen, an seinem Wesen zu erfreuen, ist etwas, was also für den Christen ein Segen ist, wodurch er sich immer wieder auch stärken kann und Freude auch in seinem Herzen erfahren darf. Psalm 43, da heißt es, ich lese es mal ab Vers 3 vor, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Nun, wer will mir diese Freude nehmen? Kann jemand reisen außerhalb, aus dem Universum hinaus und Gott und seine Größe und Macht und Stärke, ja, sie ihm nehme und ihn von dem Thron stoße, auf dem er sitzt? Ist es irgendjemand möglich, Gott zu verändern in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Gnade und Barmherzigkeit, in seiner Liebe, in seiner Allmacht und Allgegenwart, Allursächlichkeit? Ist es möglich, irgendetwas an diesem lebendigen, dreieinigen Gott zu ändern? Nein. Niemand kann ihn ändern. Er aber ist derjenige, durch den alles bestimmt und auch geleitet und geführt wird. Und aus diesem Grund ist sein Wesen etwas, woran ich immer mich wieder erfreuen kann. Und wenn es hier heißt, Gott, der meine Freude und der meine Wonne ist, dann heißt es nichts anderes als eben bei ihm und in ihm finde ich fortwährend Grund zur Freude. Mag Gerechtigkeit hier auf dieser Erde in meinem Herzen noch fehlen, in dem Herzen meines Bruders oder meiner Schwester fehlen, in dieser Welt fehlen, bei dem lebendigen Gott fehlt sie nie. Sie ist immer da. Mag also Kraft fehlen in meinem eigenen Herzen. Mag Kraft auch gar nicht mehr da sein unter den Geschwistern. Mag auch manches Mal es so erscheinen, als würde die Welt recht kraftlos sein. Bei dem Herrn ist genügend Kraft. Versteht ihr, was es bedeutet, dass auch für sich einzuüben, wie wichtig es ist, dass unsere Freude eine lebendige Freude ist. Keine oberflächliche, keine, die nur Dinge sagt, die sie im Laufe des Christenlebens gelernt hat. Man kann das sehr gut. Wir können das alle sehr gut. Man muss nur ein paar Jahre üben, dann hat man den christlichen Jargon wirklich drinne. Man hat ihn ganz gut, also auswendig gelernt. Aber es ist ein großer Unterschied, wenn jemand in der Gegenwart Gottes lebt und sich an Gott erfreut und von dieser Gegenwart Gottes dann eben auch herkommt und dann ein Zeugnis ist, wie jemand, der nur die Hülsen, die Worte hat, aber das Leben nicht hat. Das ist wie wenn ich im Wachsfigurkabinett von Madame Tussaud hineingehe und ich sehe die ganze bekannte Persönlichkeit. Sie sind alle so abgebildet, als wäre sie lebensecht. Aber wenn ich jemand nun auch einmal auf die Schulter klopfe, merke ich, es sind nur Wachsfiguren. Sie sind nicht lebendig. Sie sind nicht wirklich echt. Und so muss es auch für uns etwas sein, wo wir uns ermutigen wollen, dass unsere Freude eine echte, lebendige ist. Und es ist ganz gut am Anfang damit zu beginnen, dass wir sagen, es ist ganz schwer, manches Mal ganz schwer, sich an dem Herrn zu freuen. Wir sind sehr schwach darin. Und wir wollen es aber lernen und wollen darin wachsen und weiter vorangehen. Es ist ungeheuer wichtig. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich muss noch was sagen. Und zwar geht es um den Herodes uns heute Morgen und wir betrachten ihn und schauen uns an, wie er sich verhalten hat. Er war jemand, der wirklich glaubte, den Herrn Jesus Christus in seiner Hand zu haben und also auch machen zu können mit ihm, was immer er will. Schaut, in unserem Text heißt es, dass er den Herrn Jesus Christus verächtlich behandelt hat und ihn verspottet hat. Vers 11, und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. Wie überheblich ist er doch umgegangen mit seinem Schöpfer. Er hat es nicht wahrgenommen, dass er vor dem Sohn Gottes steht, der zugleich wahrer Mensch geworden ist. Er dachte wirklich, er hat Gott in seiner Hand und kann mit ihm umgehen, wie immer er auch will. Und jetzt können wir uns natürlich hinstellen und können zu dem Herodes sagen, also Herodes, es ist ganz schlimm, was du getan hast. Und es ist also etwas, wo man nur den Kopf schütteln kann. Wie kann man nur den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, so behandeln? Wie kann man ihn nur so verachten, missachten? Wie kann man nur so überheblich und auch so stolz sein? Natürlich können wir das tun, aber wisst ihr, wenn ich auf mich schaue, und ich hoffe, dass ihr das auch für euch tut, dann muss ich bekennen, ich kann genauso mich verhalten. Ich kann genauso denken, leben und handeln, dass ich eben letztendlich sage, was Jesus tun soll. Und ich kann es sogar noch fromm umkleiden. Ich kann sagen, also ich möchte für den Herrn leben und möchte ihm dienen, aber ich will genau bestimmen, ich will ganz genau bestimmen, wie das zu geschehen hat. Ich will ganz genau bestimmen, wie mein Leben verlaufen soll. Ich möchte wirklich ganz, ganz, ganz genau das tun, was ich auf dem Herzen liegen habe. Und der Herr muss sich einfach dann auch da reinschicken und muss mich segnen. Was er auch für Vorstellungen hat und wie er sich das denkt, das ist für mich jetzt nicht so entscheidend. Ich will etwas tun und ich möchte vorangehen. Und ich will in die und jene Richtung gehen. Manchmal hat man den Eindruck, dass gerade heute in unserer Zeit Christen diese Vorstellung haben. Dass sie so in gewisser Weise ein Anliegen, ein gewisses Anliegen vor den Herrn haben, aber dann ist es auch so, dass sie im Grunde genommen sich ganz schwer tun, Gott wirklich ernst zu nehmen, sich von ihm führen und leiten zu lassen. Unser Stolz, unser eigener Hochmut. Was sind wir eigentlich? In der Psalme steht es einmal beschrieben, im Psalm 103, Vers 14. Vielleicht darf ich euch das ganz kurz noch vorlesen. Da heißt es von dem Psalmisten in folgender Weise, Psalm 103, Vers 14. Da steht, er weiß, was für ein Gebilde wir sind, was für ein Gemächte. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ja, wir sind genau das, was hier der Psalmist auch sagt. Wir sind nicht so erhaben und so souverän und so groß und so bedeutend, wie wir vielleicht manchmal denken. Und wir haben nicht von uns aus all diese Möglichkeiten und Fähigkeiten, die wir auch glauben zu haben. Und wir können sie frei einsetzen, wie wir auch immer wollen. Und wo auch immer wir wollen, für den Herrn. Nein, wir sind im Grunde genommen ganz und gar auf ihn angewiesen. Und wir haben das vor allem zu lernen, dass wir nicht überheblich sind, dass wir Demut lernen, dass wir begreifen, wie der Herodes es gemacht hat, wie er den Herrn behandelt hat, wie er sich ihm gegenüber verhalten hat. Das ist so schrecklich, dass ich selber lernen möchte, es nicht so zu machen. Einmal heißt es, ist ein ganz bekannter Vers im Psalm 119, Vers 71, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Und damit ist gemeint, es ist gut für mich, dass der Herr mir meine Niedrigkeit zeigt, dass er mir zeigt, wer ich bin, dass er mir zeigt, wie schwach ich bin, dass er mir zeigt, wie wenig ich in der Lage bin, ihm zu dienen, dass er mir zeigt, dass ich immer nur, wenn ich etwas tue und lebe, von ihm her aus tun kann. Wir sind alle, das ist etwas, was Kinder Gottes bis zum Lebensende auch begleitet wird. Wir sind unendlich stolz. Und Gottes Mittel, uns auch so ein bisschen an die Kandare zu nehmen, das ist heute etwas, was in unserer Gesellschaft, in der christlichen Gesellschaft auch gar nicht mehr beliebt ist. Gemeinde als das Haus Gottes, wo Kinder Gottes erzogen werden, ist etwas, was bei ganz vielen Christen keine Rolle mehr spielt. Sie sind wie Wildhengste, die nicht mehr zu bändigen sind. Sie rennen auf ihrem Weg voran in der Prärie. Möchte man sie erreichen, möchte man versuchen, sie anzuleiten, es ist gar nicht mehr möglich. Sie sind so überzeugt von ihrem eigenen Weg, von ihrer eigenen Gedanken. Sie brauchen keine Gemeinde. Sie brauchen keine Einordnung und Unterordnung in das Haus Gottes. Gott muss sie nicht einbauen in sein Haus und auferbauen dort. Das ist etwas, was für sie alle gar nicht mehr gilt. Sie gehen ihren eigenen Weg. Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen. Sie haben nicht mehr das Verständnis, dass sie eine Gemeinde brauche, um leben zu können mit Christus. Dass sie lernen müsse, in einer Gemeinde sich einzufügen, dass Gott sie dort als Stein hineinsetzen kann in ein Mauerwerk, was er selber auch auferbaut. Das ist das Neue Testament, die Lehre der Gemeinde des Neuen Testamentes. Was haben wir heute? Wir haben Menschen, die mehr von der Gemeinde, also ich muss es anders sagen, die weniger von der Gemeinde beeinflusst werden, sondern mehr von YouTube. Von irgendwelchen Kanälen, von irgendwelchen Botschaftern, die sie erhalten haben, die sie dann auch ergreifen und sagen, jetzt, das ist mein Weg. Und wenn sie dann in die Gemeinde kommen und das bestätigen lassen wollen und man ihnen sagt, es ist nicht dein Weg, sie hören gar nicht. Sie sind gar nicht mehr in der Lage, das anzunehmen. Sie sind überheblich. Sind wir alle. Aber das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass den Weg, den Gott auch mit uns gehen möchte. Manchmal hat man den Eindruck, als würde der einzelne Christ heute denken, dass also das christliche Leben wie ein Supermarkt ist, wo man einfach hineingeht und man greift sich heraus, was man will. Heute bin ich da, morgen bin ich da. Und also es ist ganz schwierig. Es ist wirklich überaus schwierig. Wenn Gott seine Kinder erzieht, ich möchte euch ein Beispiel geben von einer Missionarin, die der Herr nach Afrika berufen hat. Ich darf sogar ihren Namen nennen, weil ihr ihn eh nicht kennt. Margaret Russell, die über mehrere Jahrzehnte in Afrika dem Herrn gedient hat und ein reicher Segen war. Und als der Herr sie berufen hat, war es am Anfang so, dass im Grunde genommen die ganze Türe zuginge. Und in der Gemeinde, wo sie war, sie gar nicht ernst genommen wurde. Aber sie hat gelernt, das, was Gott liebt, auch zu lieben und zu warten und darauf zu vertrauen, dass der Herr ihre Türe auftut, bis dass sie an den Platz kommt, wo der Herr sie auch hinführen wollte. Und sie hat es erlebt. Es war eine schwierige Zeit für sie. Es war sehr herausfordernd für sie. Es war unwahrscheinlich demütigend für sie, weil sie wusste es ganz genau, dass ihr Platz dort ist. Und doch hat der Herr sie durch diese Zeit gehen lassen. Und sie hat unendlich viel gelernt dadurch. Wenn es nur möglich wäre heute, dass das auch geschehen könnte, dass das auch etwas ist, wo wir alle miteinander lernen könnten weiter. Dass wir wachsen darin, wie es auch heißt, im Umgang miteinander, in der Demut auch zu leben. Epheser 4, Vers 1 und 2, da steht Folgendes. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Das ist auch im Zusammenleben etwas ganz Entscheidendes, dass ich nicht überheblich bin, dass ich den anderen, der mit mir zusammen in der Gemeinde vom Herrn auch dorthin gestellt wurde, ertrage kann in Liebe. Dazu gehört Demut. Etwas, was der Herr uns helfen möchte, dass wir sie auch erhalten und dass wir sie bekomme, dass wir darin wachsen, dazu müssen wir uns weiter umgestalten lassen in sein Bild. Herodes war jemand, der überheblich war. Er dachte, er kann mit dem Herrn tun, was er will. Und bitte, das ist wirklich etwas, wo wir manches Mal uns auch, ich muss mir das auch sagen lassen, Andreas, lerne es, den Herrn Herrn sein zu lassen. Und ich merke, dass dies in meinem Leben ein Kampffeld ist, wo ich auch ganz vieles noch zu lernen habe. Unsere Zeit ist eigentlich fast schon vorüber und dennoch möchte ich ganz kurz zum Schluss diesen letzten Punkt euch noch mitgeben, der in unserem Text ganz besonders auch auffällt. Und das ist nun, dass der Herr aufhörte zu reden. Also wir haben uns beim Herodes betrachtet, eine Freude, die keine echte Freude war, nur sehr oberflächlich. Eine Überheblichkeit, ja, die wirklich auch ganz gefährlich ist. Und ein Heiland, der aufhört zu reden. In unserem Text heißt es in Vers 9, er legte ihm aber, also Herodes legte ihm dann auch viele Fragen vor, aber er, also Jesus Christus, er, der Herr, gab ihm keine Antwort. Es ist etwas, was mit zu dem Schwierigsten gehört, für uns, dass wir lernen, mit Gottes Rede richtig umzugehen. Der Herr hat gerade den Herodes ganz viel hören lassen über Johannes den Täufer. Über eine längere Zeit hat er ganz viel mitbekommen vom Evangelium. Und er hatte sogar den Johannes im Gefängnis gehabt, er hat ihn selber eingesperrt. Und dort hatte er immer wieder mit ihm gesprochen und hat ganz viel von ihm gehört. Und dann hat er Johannes den Täufer umbringen lassen. Wisst ihr, es ist etwas von dem, was der Mensch ganz besonders auch beachten soll. Gottes Rede ist nicht selbstverständlich. Gottes Rede ist nicht etwas, was, ja, so wie der Sonntag kommt, jeden Sonntag neu. Oh ja, jetzt ist wieder Gottesdienst, jetzt höre ich wieder und dann ist die Bibelstunde und dann. Es kann durchaus sein, dass es genau solch eine Situation in unserem Leben gibt, dass wir von uns aus ganz lange Zeit die Stimme des Herrn lebendig habe, mit uns rede höre. Und dann haben wir Frage und auf einmal merken wir, da kommt gar keine Antwort mehr. Der Herr hat aufgehört zu reden. Ich will das nicht theologisch hier bewerten, in dem Sinn, dass ich sage wollte, also das ist jetzt wirklich das Ende von dem Herodes gewesen und dann hat der Herr ihn dahin gegeben, was durchaus denkbar wäre, aber ich will das nicht theologisch, wie gesagt, hier jetzt bewerten. Aber eines möchte ich uns allen hier sagen. Und das jedem jungen und alten Menschen. Wenn ihr Gottes Wort hört, bitte denkt daran, dass es ein Geschenk ist. Ein ganz großes Geschenk. Und dass ihr nie, nie, wenn ihr einmal vor dem Herrn stehen werdet, sagen könnt, ich hab's nie gehört. Ich hab's nie gehört. Ich habe das Evangelium nie gehört. Ihr könnt nie sagen, ich wurde nicht eingeladen, den Herrn Jesus Christus in meinem Herzen aufzunehmen. Der Herr hat mich nie gerufen. Ihr könnt nie sagen, das alles war mir völlig unbekannt. Und selbst dann, wenn es so wäre, wäre der immer noch schuldig, weil die Schöpfung in ihrem Zeugnis ein lebendiges Zeugnis von dem lebendigen Gott gibt und ihr euch nicht entschuldigen könnt. All die, die einmal vor Gottes Angesicht stehen und nie das Evangelium gehört haben, sind deswegen nicht unschuldig. Römer 1 könnt ihr selber nachlesen. Aber bitte, das auch für alle, die den Herrn kennen. Wir haben heute Bibelübersetzungen. Es ist auch wieder eine neue erschienen, die sehr wertvoll ist. Und ich möchte das auch gar nicht verurteilen, sondern ich freue mich an den unterschiedlichen Bibelübersetzungen. Was ich aber wirklich, wo ich Angst habe bei mir und auch was die Gemeinde, wenn sie heute so betrachtet wird, immer wieder mal wahrzunehmen ist, es gibt gar nicht mehr dieses Verlangen, Gottes Wort zu hören. Ich kann es ja bei YouTube, im Internet, was weiß ich für welche Player, ich kann es ja jeden Tag machen. Versteht ihr? Es ist eigentlich nicht mehr so da, dieses also Gespür. Was ist es für ein Geschenk, Gottes Wort zu haben? Ihr kennt es aus der Kirchengeschichte vielleicht, als im 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert einmal jemand bei einem Schiffbruch überlegen musste, was rette ich jetzt? Was nehme ich mit? Nun, er hat seine Bibel mitgenommen. Was würdet ihr mitnehmen? Was habt ihr für Schätze, die ihr vielleicht auch dann bergen wolltet, dass sie bei euch bleiben? Ich habe große Angst davor und es macht mir große Nöte, wenn ich mir überlege, wie leichtfertig wir alle mit dem Wort Gottes umgehen, wie wenig manches Mal bei mir und in der Gemeinschaft es zu spüren ist, Wie schön haben wir es, dass wir Gottes Wort hören können. Dass wir es aufschlagen und lesen können in einem Bibelkreis, im Gottesdienst. Wie wunderbar ist es, dass Gott uns das schenkt, dass wir das tun können. Ne? Und ich spüre das bei mir und auch in der Gemeinschaft, wie selbstverständlich ist es für uns geworden. Wir gehen damit um, als wie mit etwas, was wir jeden Tag sehen und wie in der Wüste das Volk Israel begonnen hat, sich vor dem Manna zu ekeln. So ist es manches Mal bei uns, dass wir dieses Wort, wenn es gelesen wird oder auch gehört wird, nicht in der Weise wirklich liebhaben können, wie wir es liebhaben sollten. Und das ist der Beginn immer von der Angelegenheit, dass der Herr sich abwendet. Dass er ein Volk, dem er das Wort Gottes geschenkt hat, erfahren lässt, wie es sein kann, wenn das Wort Gottes gar keine Bedeutung hat. Wir erleben es in unserer Regierung. Versteht ihr? Wir jammern ja darüber. Aber das Gericht Gottes fängt in der Gemeinde an. Wenn wir etwas dafür tun wollen, für dieses Land ein Segen zu sein, dann gilt es für uns persönlich zuallererst einmal, das Reden Gottes wieder als das Größte, Wichtigste, Herrlichste anzusehen und sich darüber zu freuen und dankbar zu sein, persönlich, wenn wir in der Bibel lesen, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, ne? Dass das für uns da ist. Dass der Herr nicht irgendwann einmal aufhört zu reden und wir dann erst aufwachen. Manches Mal macht der Herr es so bei uns in der stillen Zeit, dass er uns durch Dürre gehen lässt, um uns zu zeigen, dass es nicht selbstverständlich ist. Und dann ringen wir darum und ich hoffe, ihr tut es dann auch. Herr, rede wieder ganz neu mit mir. Bewege mein Herz. Hilf mir, steh mir bei. Wohin sollen wir gehen, sagt der Petrus. Du hast Worte des Lebens. Da merken wir, dass wie er das auch gespürt hat und wahrgenommen hat. Er, der Herr, er hat Worte des Lebens. Nun, wir wollen diese Worte des Lebens für uns auch ganz neu lieb gewinnen und schätzen und dankbar dafür sein. So, jetzt bete ich noch am Schluss mit uns gemeinsam. Oh Herr, wir sind so schnell dabei, dass wir den Herodes als jemand betrachten, der so schrecklich sich verhalten hat. Und doch können wir uns fast genauso verhalten. Unsere Freude ist manchmal eine sehr aufgesetzte Freude. Aber bei dir zu deinen Füßen zu verweilen, fällt uns sehr schwer. Das Licht, welches du uns schenken möchtest, die Herrlichkeit, die du uns offenbaren möchtest, sie wahrzunehmen. Vergib uns, Herr. Und Herr, du siehst auch, wie wir sehr anmaßend sind und überheblich und stolz, wie wir eigentlich gerne selber alles bestimmen wollen und deine Ordnungen, die du gegeben hast, gar nicht immer so lieb habe und sie gar nicht immer so beachte. O Herr, hab auch da Erbarmen mit uns und hilf uns weiter voranzukommen, zu wachsen, darin Demut zu lernen, unsere eigene Größe wahrzunehmen und wirklich unsere Abhängigkeit von dir und deinem Wirken auch zu sehen. Aber Herr, du weißt auch darum, wie dein Rede uns manches Mal so im Überfluss dargeboten wird, dass wir, wenn wir dann die viele tausend Möglichkeiten auch sehen im Leben heute, im Internet und überall sonst, wir bemerken es in unserem Herzen, dass eine Entwertung geschieht und dieses herrliche Wort Gottes für uns gar nichts mehr so Herrliches ist. Und wir können durch die Evangelien lesen und unsere Herzen werden nicht bewegt, darüber nachzudenken. Unsere Herzen werden nicht ergriffen, unser Leben wird nicht verändert. O Herr, hab Erbarme auch da mit uns, dass wir hören können, wie ein Jünger hört. Dass wir dieses Wort lieb haben können, wie es ein Martin Luther und ein William Tyndale lieb gehabt haben, dass sie dafür ihr Leben dahingegeben haben, es zu übersetzen und weiterzugeben. O ja, Herr, unsere Worte sind für uns viel wichtiger, ganz oft viel wichtiger als deine Worte. Vergib uns und bringe du uns auch da voran, dass wir noch mit viel mehr Freude, Gemeinschaft unter dein Wort haben können, große Erwartung haben und gerne auch unter dein Wort kommen und dadurch ein Zeugnis für die viele Verlorene sind, die noch gar nicht wissen, was für ein Segen es ist, dein Wort zu hören. Amen. Amen.